Parlez-vous plus mit Maximilian Baumann.
Und am Stefan Gubser.
Stefan Gubser, bekannter Schauspieler und ein persönlicher Bekannter von mir. So toll, dass du es da geschafft hast, auf Baden. Also wir haben es zusammen geschafft. Du hast gemeint, es sei in Zürich.
Ja, genau. Danke für die Einladung.
Ja, gern. Ich habe richtig gefreut, dass du da bist. Zuerst noch zu deiner Person, für alle, die dich nicht kennen. Checkst? Wer ja. dich ja kennt. Du bist ein sehr renommierter Schauspieler. So einerseits Film, früher vor allem, und mittlerweile auch viel Theater. Wie ist das Ganze passiert mit dem Stefan Gubser? Von ganz Anfang an bis hoch.
Von ganz Anfang an?
Ja, so weit wie zurück magst.
Ja, also 15, 16, Internat. Dann haben wir im Gymi Theater gespielt. Angefressen gewesen, gefunden, ja, das macht Spass. Ich konnte die Hauptrolle spielen in einem Schülerstück. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen selber etwas. Und dann haben wir gesagt, was könnten wir machen? Komm, wir machen die Publikumsbeschimpfung von Peter Hanke. Publikumsbeschimpfung, falls du das kennst, das Publikum wird beschimpft. Und zwar Straub. Richtig Straub. Also, ihr Arschlöcher ist gerade noch das höflichste.
Also, die zahlen dafür, dass sie nachher beschimpft
werden. Genau. Der Hanke hat das geschrieben, hat das Stück aber zurückgezogen, hat nicht wollen, dass man das weiter aufführt. Und wir haben eine Spezialbewilligung bekommen. Und wir haben gewusst, wenn wir das aufführen, in der Aula, dann kommen die Lehrer garantiert auch. So war es dann auch. Wir waren das Zweite, der Andrea Zock und ich, auf der Bühne gestanden und haben die Publikumsbeschimpfung gespielt und haben einfach unsere Lehrer, die Schüler waren natürlich auch drin, unsere Lehrer können beschimpfen aufs Sträubste mit 16. Das hat der Intendant vom Churer Stadttheater mitbekommen, ist gekommen und hat gesagt, hey Jungs, finde ich genial, was ihr da macht. Ihr könnt das bei mir zweimal im Stadttheater Chur. Mir ist Stadttheater Chur, zweimal Full House. Das gespielt, riesen Erfolg gewesen. Und in dieser Nacht haben wir gesagt, auf geht's, wir werden Schauspieler.
Beide zusammen.
Beide
ist,
zusammen.
Er sagt mir nicht, ist er Schauspieler?
Andrea Zock
ja.
ist ein Schauspieler, ja.
Ah,
ja.
Okay.
Er war auch mal Tatort-Kommissar gewesen,
ah, wirklich?
Nur für zwei Folgen, glaube ich.
Ah, okay, krass.
Dann hat das, glaube ich, übertrieben mit der Gage und hat es rausgerührt.
Da müssen wir dann noch darauf zurückkommen, wie viel übertrieben ist bei diesen Gage. Aber das sprechen wir dann nachher.
Gut.
Hey, also gut, und dann bist du in dem Fall so ein bisschen Rising Star geworden.
Ja, ich habe dann gesagt, ich habe dann die Matur gemacht und habe gesagt, wenn ich an eine gute Schauspielschule ankomme, dann mache ich das. An eine renommierte, ich kann aus der Schweiz auswählen, auch wegen der Sprache. Und wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich studieren. Und dann bin ich in Wien im Renner-Seminar angenommen worden und habe dann dort die Ausbildung gemacht. Das ist eine Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und dann bin ich ins Theater, bin 7 Jahre im Theater gewesen, in Deutschland. Nachher hat es mir gestunken im Theater, weil das war in den 80er-Jahren, gewesen, Anfangs 80er-Jahre, das Regietheater. Da haben irgendwelche Regisseure einfach ihre Hirnwichsereien auf die Bühne bringen. Keine Sau hat es interessiert. Da habe ich gesagt, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich lieber Film machen. Und dann bin ich auf New York, habe von Paul Gredinger Geld gepumpt, GGK, ehemaliger Werber, ihm angerufen auf Düsseldorf, gesagt, Paul, kannst du mir Geld pumpen? Ich will noch mal eine Ausbildung machen. Die Eltern zahlen es mir nicht. Dann habe ich gesagt, wie viel brauchst du? Dann habe ich gesagt, 50'000. Dann habe ich gesagt, okay, gib mir Kontonummer, dann muss man es einfach irgendwann zurückgeben. Und so bin ich dann auf New York gekommen, habe dort mit tolle Leute zusammengeschafft. Susan Batson, unter anderem Coach von der Nicole Kidman mittlerweile und andere Kapazitäten in dem ganzen Dunstkreis vom Actor-Studio. Und bin dann zurückgekommen und bin zwar noch mal ans Theater und dann habe ich zum Film gewechselt.
Und das ist dann auch ziemlich schnell abgegangen. Ich glaube, das ist mit Bruno Ganz relativ ja, früh schon angefangen.
Ich habe sehr früh. Das ist einer meiner ersten Filme, die ich gemacht habe mit Bruno Ganz und mit Angela Molina. Dort habe ich gedacht, jetzt geht die grosse Filmkarriere los. Das war leider nichts.
Also der Traum eigentlich auch von jedem, der Theater macht und in die Richtung schielt.
Aber der Film ist einfach nicht, hat nicht das gehalten, was ich mir daraus versprochen habe. Und dann ist der Weg dann irgendwie relativ gemächlich, aber stetig nach oben gegangen. Ich bin dann der Eurocop geworden. Und zum Nachhinein muss ich sagen, es war eigentlich super gewesen, dass ich nicht so eine, so eine Ad-hoc-Karriere gemacht habe. Weil ich bin irgendwie mit beiden Füßen immer auf dem Teppich geblieben.
Aber währenddessen ist es natürlich hart, oder? Weil man denkt sich, shit, es muss doch jetzt langsam laufen und irgendwie kommt wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel Geld rein am Anfang als Theater- und Filmschauspieler.
Ja, nein, der Witz ist vor allem auch der, und das wissen die meisten Leute nicht, so eine Karriere verläuft nie linear, sondern es gibt, du hast Highlights und dann plötzlich landest du wieder auf dem Boden. Also auch die bekanntesten Schauspieler in Deutschland haben Zeiten, wo sie keine Arbeit haben und anfangen zu zweifeln. Du fängst ja dann immer an zu zweifeln und fängst an dir selber an zu zweifeln. Hast keine Arbeit, hast kein Geld. Ich habe natürlich oft in meinem Leben von der Hand ins Maul gelebt. Ich habe oft nicht gewusst, wie zahle ich meine nächste Miete oder meine Telefonrechnung.
Und was hat das aus dir gemacht? Also du hast gesagt, eben, du bist aufgrund dessen, dass es nicht direkt Rockstar losgegangen ist, bist am Boden geblieben, aber was hat die Existenzangst, die ich persönlich finde, kann einem, klar, in dem Moment ist sie Horror, aber sie kann einem für die Zukunft wahnsinnig viel mit auf den Weg geben.
Es gibt einem auf den Weg, dass man lernt, mit ganz wenig Sachen irgendwie zu rankommen, dass man nicht den ganzen hohen Luxus braucht, sondern dass man weiss, ich komme mit ganz wenig eigentlich klar. Und das sind Beziehungen zu anderen Menschen, Frauen, Kind extrem wichtig und man hebt das einfach nicht ab und kommt in so ein Gefühl hinein, wo man dann sich ein Leben um sich herum baut, wo man eigentlich ständig nur noch dem nachsäckelt, wo man bedienen muss. Oder? Das habe ich nie gemacht. Ich habe ein Ziel gehabt. Ich habe mir gesagt, ich will mit 60 so weit sein, dass ich mir keine finanziellen Sorgen mehr machen muss. Und das hat dazu geführt, dass ich mir relativ früh, mich hat ein älterer Kollege einmal ziemlich zusammengeschissen, der hat mich gefragt, hey, was machst du eigentlich so pensionskassenmässig? Ich habe gesagt, Pensionskasse, ich war 32 gewesen. Was geht mich das an? Und dann hat er gesagt, schau mal, der und der, die sind vom Sozialamt abhängig. Willst du das für dich? Dann habe ich gesagt, nein, das will ich natürlich nicht. Dann hat er gesagt, also, dann musst du etwas machen. Nächsten Tag habe ich mich in einer Pensionskasse angemeldet. Trotzdem war das alles noch fakultativ.
Und also als Einschub, als Selbstständigengewerbender bist du eigentlich selber dafür zuständig? Das ist ja,
ja
Kritik.
Nein, ich war dort schon noch angestellt. Aha, gewesen, okay. Aber man hat eigentlich, ich war freischaffend gewesen und du hast eigentlich nicht müssen die Beträge abgeben. Und dann habe ich aber angefangen für das Kampf. Ich war einer der Ersten in der Schweiz, wo auch meinen Kollegen gesagt hat, hey, ihr müsst schauen, dass ihr in einer Pensionskasse seid, weil der Produzent muss dort auch einzahlen. Und jetzt muss ich sagen, bin ich natürlich sehr froh. Und ich habe eben dann nicht nur das gemacht, sondern auch dritte Säulen aufgebaut. Und ich habe immer, wenn ich genug Geld oder viel Geld verdient, habe manchmal richtig gut verdient, auf die Seite gelegt. Resultat davon ist, jetzt bin ich schon ein bisschen über 60, schon ein paar Jahre mehr, aber ich bin finanziell unabhängig. Ich habe das erreicht, das war mein Ziel. Ich habe gesagt, ich will nicht müssen arbeiten, weil ich habe Kollegen, die sind mit 70 und müssen irgendeinen Scheißjob machen.
Aber ist das
damit
nicht
sie
Norm?
Ihre Miete zahlen.
Im Schweizer, also ich glaube, du bist im Schweizer Schauspielmarkt, der auch auf Deutschland ausgewichen ist, relativ erfolgreich.
Ja.
Aufgrund von Engagements in Deutschland bist du dann auch der Tato-Kommissar geworden, so viel mehr ist.
Ja.
Ist es nicht eigentlich die Norm, dass es hurharzig ist?
Es ist mega harzig. Also wir haben vom SSFV, das ist quasi die Gewerkschaft der Schauspieler und der Filmtechniker, eine Untersuchung gemacht. Das Durchschnittseinkommen vom Schweizer Schauspieler ist 4'000 Franken. Das ist so viel, wie Leute an der Mikrokasse verdienen, die keine Ausbildung hatten. Und jeder hat 3 Jahre lang das studiert. Also die Situation ist relativ prekär auch unter diesen Leuten. Und wir haben das jetzt auch öffentlich gemacht und auch das Fernsehen müssen sagen, hey, es geht nicht, dass ihr die Künstler werdet, einfach immer Druck. Das ist ein Thema, wo ich sehr empfindlich bin. Man erwartet von den Künstlern immer, dass sie das Zeug für weniger Geld machen.
Ja, weil sie brauchen ja nichts, sie müssen ja nicht das Auto haben, sie müssen ja nicht
einen
Schreibtisch haben.
Das Hauptargument ist, dass man sagt, ja, du machst ja das, was dir Freude macht. Dann sage ich, ja Gott, verdammt, ja. Könntest du ja auch machen, was dir Freude macht.
Der Fußballprofi übrigens, ja, der macht auch was.
Ja, zum Beispiel, gut, das ist dann das krasse Gegenteil. Aber und dort muss man einfach auch schauen, ja, dass die Leute nicht in eine Armut reinlaufen, dann im Alter. Und da muss ich sagen, bin ich natürlich schon privilegiert, dadurch, dass ich die Karriere gemacht habe, die ich gemacht habe, und dadurch, dass ich sehr früh auch auf Deutschland bin.
Welche Rolle hat dein Leben saniert?
Ja, es ist die Summe von allem. Ich habe immer Rollen gehabt, wo ich weniger verdient habe und Rollen, wo ich mehr verdient habe. Im Theater verdienst du natürlich viel weniger wieder im Film. Und im Film, wenn du eine Serie machst, verdienst du natürlich konstant über eine längere Zeit. Und wenn du einen Film machst, hast du nachher wieder eine Pause oder so. Das kann man so nicht ganz so sagen.
Aber Tatort ist wahrscheinlich schon das Engagement, das dir am meisten Geld eingespielt hat, oder?
Ja, mehr oder weniger schon, ja. Über die lange Zeit schon, ja.
Ich würde dich jetzt natürlich nicht fragen, wie viel du dort verdient hast, aber dass man sich einen Rahmen kann vorstellen. Es muss nicht, weißt, es muss nicht auf
10'000 sein. Es hat nichts einfach damit zu tun, was da für Gerüchte rumgehen. Also, das kannst du nicht vergleichen mit französischen Filmschauspielern oder amerikanischen sowieso nicht. Oder so. Also, du verdienst, wenn du im Tatort bist, nicht so wie ein Anwalt. Oder,
aber so
oder
ein Richtwert. So. Du musst mir nicht sagen, hey, ich habe 30'000 auf die Episode bekommen, sondern es variiert zwischen... Einfach, dass man sich das vorstellen kann. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Wir haben auch noch nie privat darüber geredet.
Ja, es variiert. Das ist noch schwierig zu sagen, weil die Deutschen verdienen zum Teil mehr. Und da hängt es natürlich auch immer davon ab, was du für einen Marktwert hast. Und die Gagen sind heute viel tiefer als früher. Also ich habe früher als Eurocop, da war ich 27, eine Gage gehabt, wo ich im Grunde genommen mehr verdient habe, als heute ein gestandener Schauspieler verdient.
Also früher bei Eurocop mehr als bei Tat. Aber du weichst die Frage ein bisschen aus.
Ja, ich habe mich natürlich vertraglich verpflichtet, dass ich über die Gage nicht rede. Aber ich habe als Eurocop, das ist ein ganz heikles Thema. Weil wenn du so eine Tagesgage nennst, dann haben alle das Gefühl, leck, das ist ja wahnsinnig
aber
viel,
was du, dem ja, vielleicht Tag vielleicht hast du nach einem Jahr nichts mehr, oder?
Nein, nicht das, sondern was es braucht, bis du dann den Tag gedreht hast. Vorbereitung, Probe, Text lernen und. Aber wir haben mal ich habe einmal ausgerechnet, auch das kann ich vielleicht sagen, ich habe einmal ausgerechnet, dass ich auf einen Stundenlohn gekommen bin, beim Tatort von 60 Franken.
Das ist jetzt... Also persönlich muss ich dir ehrlich sagen, das finde ich jetzt erstaunlich wenig. Klar bist du viele Stunden damit beschäftigt, ja. Und am Schluss des Tages, das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen, wenn man selbstständig ist, dann verdient man auf die Stunde viel mehr als alle anderen in der Regel, als alle anderen Normalos, genau. Sage ich jetzt mal. Aber dafür kann es sein, dass du 100 Stunden machst und nachher ist das für ein Jahr, oder?
Ja.
Oder in meinem Fall eine
Staffel.
Oder
du hast viel den grösseren Aufwand, oder? Also, weißt du, ich habe das mal ausgerechnet. Ich hatte 20 Drehtage gehabt. Also das sind quasi 4 Wochen oder 22, 4,5 Wochen. Aber ich habe etwa 3,5 Monate, wenn man jetzt die Arbeitszeit nimmt und alles dazu rechnet, ist die Arbeitszeit 3,5 Monate. Also es ist quasi mal 3,5.
Und wie ist das gewesen? Also ich kann mir vorstellen, das ist... Man wird abhängig von dem natürlich auf eine gewisse Art und Weise, weil man muss die Rolle haben, damit dass man den Stundenansatz in dem Moment bekommt. Was hat das in dir ausgelöst, was plötzlich heisst, hat, es ist vorbei jetzt? Weil das ist ja eigentlich das grosse Klumpenrisiko, das man dann hat mit so einer
Serie. Ja, zuerst war ich recht schockiert. Ich war auch ein bisschen hässig aufs Fernsehen, weil sie mir etwas anderes versprochen haben. Und zum Nachhinein muss ich aber sagen, es ist immer eine Frage der Perspektive, die du selber einnimmst auf die Sache. Eigentlich war das Beste, was mir passieren konnte, weil es mir in dem Moment vor meiner Pensionierung, quasi, bevor ich ein AHV oder irgendwelche Gelder bekomme von einer Pensionskasse, musste ich sagen, jetzt muss ich noch mal voller Zeck. Und ich habe mich eigentlich noch mal
neu
auf eine Art
erfunden.
Neu erfunden.
Also
und habe wieder eine Theaterproduktion aufgemacht. Ich mache Lesungen, ich mache kulturelle Events. All das Zeugs, das hätte ich alles wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich in dem ganzen Zeug involviert gewesen wäre. Also von dem her hat das eigentlich, ist das Beste gewesen, was mir hätte passieren
können. Aber das hast du ja dort Nachgehen. Noch nicht können wissen, was mit deinem Leben jetzt passiert.
Nein, das
ich
habe ich nicht
wissen.
Ich
stelle mir das Bild so vor, du bist wie auf dem Berg von dem Tatort und plötzlich kommt das Tal. Das ist eben das Ding, das du vor. Es ist eben nicht immer gleichmäßig, sondern irgendwann kommt der Downfall. Und das ist wahrscheinlich schon noch hart, wenn du plötzlich weißt, oh shit, nächstes Jahr keinen Tatort ja. mehr. Nächstes Jahr fehlen, sage jetzt, 100'000 Stutz auf meinem Konto.
Ja.
Wie bist du mit dem umgegangen?
Also...
Rein finanziell, nicht einmal emotional im Bezug.
Ja, ich hatte natürlich schon auch Rücklagen gehabt. Die hatte ich gehabt. Und ich bin einfach der Typ, der sich nicht lässt, irgendwie unterkriegen. Ich glaube, das ist sowieso eine Eigenschaft, die du in den künstlerischen Beruf musst haben. Du musst hartnäckig sein, du musst Durchhaltewillen haben, sonst gehst du auf, sonst schaffst du das gar nicht bis dorthin. Und das heisst, ich bin mein ganzes Leben gewohnt gewesen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das habe ich immer wieder erlebt. Also ich habe Situationen erlebt, wo ich null Geld auf dem Konto hatte und gewusst, ich muss jetzt die und die Rechnung zahlen. Was mache ich jetzt, oder? Ich habe auch schon gekellnert, ich habe schon bei der Securitas gearbeitet, ich habe jenes Zeugs gemacht.
Halt, ich komme da nicht rein.
Ja, nein, bei der Zürcher Jugendunruhe. Hat
wirklich?
Mir, ja, ich habe einfach Geld gebraucht. Ich hatte dort schon ein Kind gehabt, ja.
Ja, Horror?
Ja.
Also, eben Existenzängste?
Ich kann dir sagen, meine erste Gage in Deutschland am Theater war 1500 D-Mark. Und von diesen 1500 D-Mark habe ich 980 D-Mark ausgezahlt bekommen. Und mit dem musste ich eine dreiköpfige Familie durchbringen. Irgendwie. Aber es ist auch gegangen. Du bist halt dann irgendwo in einer Scheisswohnung gehockt, wo noch ein bisschen feucht war, die irgendwie halt dann 300 Mark gekostet hat. Und hast dir halt nicht leisten können, einen Babysitter und all das Zeugs. Und wenn du das dein Leben lang, wenn du das erlebst, dann weisst du einfach, ich gehe nicht unter. Egal was passiert, irgendwie schaffe ich das.
Das ist jetzt aber, muss man sagen, wenn man an dem Punkt ist, ist es immer 50-50 dein Engagement und das Verständnis von der Frau dafür, dass du jetzt halt das machen willst und nicht einen Job, wo irgendwie einfach pauschal mal souverän Geld reinkommt.
Ja.
Und mit deiner Frau bist du ja schon seit ewig ein Team. Wie wichtig war sie dort in dieser Phase?
Sehr wichtig. Also Brigitte, mit ihr bin ich jetzt seit 26 Jahren verheiratet. Und dort war es nicht mehr so brutal gewesen. Ich war ja dort schon etwa 35 oder so gewesen, oder nein, noch ein bisschen älter. Und, aber sie ist, wir ergänzen uns einfach extrem gut. Und sie hat das nie gestresst. Sie hat immer gesagt, du musst das machen. Sie ist, hat selber studiert, arbeitet selber, hat ihr Leben lang immer gearbeitet. Sie hat immer gesagt, du musst das machen, wo du gut findest und wo du dich wohlfühlst und nicht irgendwie ein Kompromiss oder so. Also sie hat mich sehr unterstützt, auch wenn es mal schlecht gegangen ist oder so.
Ich habe eher so das Gefühl, gerade wenn man so ein bekannter Schauspieler ist, wo wie du, wenn wir erleben, dass du wirst immer noch erkannt, die Leute wissen, wer du bist, ist es mega wichtig, dass man eben eine Person hat, wo das nicht selber feiert, sondern sich mehr im Rückhalt befindet und sagt, ja, okay, es ist jetzt seine Bühne und so. Und sie ist ja extrem so eine Person. Das heißt, sie ist ja überhaupt nicht die, die neben dich muss anstehen und sagen, dass nein, sie deine Frau ist.
Nein, überhaupt nicht. Das ist, ich glaube, in einer Partnerschaft ist es extrem wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Also das heisst, dass nicht einer, weißt, total selbstbewusst durchs Leben geht und der andere eigentlich immer das Gefühl hat, ich kann nichts oder so, sondern dass, und da sie selber immer sehr erfolgreich auch gearbeitet und ihr Zeug gemacht hat, ist das zwischen uns nie ein Thema gewesen. Und ist das Verständnis eigentlich von Anfang an auch da gewesen. Aber ich muss sagen, sie hat, wenn die Zeiten schwierig waren, ist es extrem wichtig, dass du jemanden an deiner Seite hast, der dann nicht Stress macht, sondern wo mit dieser Situation kann umgehen kann und wo Verständnis hat.
Und wo eben auch genug Spielraum gibt. Oder?
Ja, wie absolut.
Du sagst,
hast du ja auch, by the way.
Ja, habe ich auch. Ja. Da bin ich reich beschenkt. Ja, das ist so.
Weiss.
Also eben, es ist auch bei mir
super,
nicht immer einfach.
Ja,
also,
klar, logisch.
So ist es nicht. Aber mein Geschäftspartner hat immer bei uns angestellt, wir haben uns die Angestellten auch verdient.
Ja.
Und ich glaube, wir haben unsere Frauen auch verdient, sie haben ihre Männer auch verdient.
Ja.
Oder? Jetzt schnell zu dieser Securitas-Geschichte. Also du bist tatsächlich, weil das Geld knapp wurde, bist du dich gemeldet und hast gesagt, ich könnte hier arbeiten als Securitas.
Ja, ich war dort relativ jung noch. Und gibt es eine Story dazu. Sie haben mich dann nämlich rausgeknallt. Ich musste ein Haus müssen bewachen in Zolliken, wo es eine riesige Kunstsammlung hatte. Und als Securitas-Wächter musst du immer stempeln gehen. Du hast so ein, es hatte so Uhren im Gebäude, die verteilt waren, und du musst einen Schlüssel reinstecken. Und dann hat
man das?
Ja, und dann hat es in dieser Uhr einen Abdruck gegeben, wo nach einer Kontrolle können, einen Zettel rausziehen, wo man gewusst hat, der ist dann und dann dort vorbeikommen. Und ich bin immer in das Gebäude hineingegangen, überall meinen Schlüssel hineingesteckt, schnell, gewusst, wo die Uhren sind. Dann bin ich pennen gegangen. Und eines Tages ist einer gekommen, kontrollieren. Und ich war einfach voll am Pennen.
In der Hütte?
In der Hütte rein, ja. Ich bin dort einfach in ein Nest hineingelegen. Das Haus ist leer gestanden, oder? Und dann haben sie mich rausgerührt.
Gut, das ist eigentlich, bist du ein Einbrecher gewesen, in dem Sinn?
Ja, nein, ich war kein Einbrecher gewesen, aber ich hätte ja das Haus bewachen. Ich war ja nicht
angestellt,
um dort zu schlafen.
Und das, aber das hast du lange so können machen?
Nein, ich habe das nicht so lange gemacht, aber ich habe einfach am Abend vorne oder am Tag vorne einfach Party gehabt, oder? Und bin einfach auf die Schnur gewesen und bin dann pennen.
Und so ist deine Karriere eigentlich
so beendet? So ist meine Securitas-Karriere dann beendet gewesen.
Und Service?
Service habe ich sehr gerne geschafft. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe im Mövenpick gearbeitet, mal eine Weile lang. Dort bin ich bin einmal ausgewandert auf Brasilien, ein Dreivierteljahr. Und da hatte ich kein Geld gehabt. Und dann bin ich ins Mövenpick gearbeitet und habe dort einfach das Geld verdient, um auf Brasilien zu fliegen und so.
Ja,
das habe ich gerne gemacht, muss ich sagen, es hat mir Spass gemacht. Weil ich bin ein Typ, dem wird es schnell langweilig. Ich muss, wenn ich am Arbeiten bin, je mehr ich gefordert bin, desto besser. Und im Service bist du einfach gefordert, da musst du die ganze Zeit Säcke machen und tun. Dann vergeht die Zeit schnell. Und ich habe es immer gut mit den Leuten. Ich habe meistens gutes Trinkgeld machen. Und insofern ist das ein guter Job gewesen.
Du bist halt durch und durch. Also, ich glaube, in deinem Leben hat nur kreatives Platz. So, ich habe das Gefühl, du bist. Das ist vor allem Kreatives, das du irgendwie kannst managen kannst, wenn es dann zum Beispiel darum geht, einen Termin, wie wir fahren am Morgen um 9 Uhr ab auf den Golfplatz. Dann ist der Gubser eigentlich immer 5 Minuten zu spät.
Das stimmt im Fall überhaupt nicht.
Nein, das stimmt im Fall überhaupt nicht. Hey, ich glaube, da haben wir im Raum auch noch andere Leute, die das bestätigen können, oder, nein. Beat? Da nein, am Ton.
Nein, du redest von etwas anderem.
Sachen vergessen, zu dem kommen wir dann noch.
Ja, gut, vergessen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber zu spät kommen. Hey, ich komme nie zu spät. Ich bin auch dort nicht zu spät. Ich komme nie zu spät. Frag mal meine Frau.
In der
gehe ich schon auf die Nerven, weil ich immer schon Viertelstunde vorne sage, du, wir müssen jetzt gehen, sonst kommen wir zu spät. Ich bin immer zu früh. Ich habe den grössten Horror, ist für mich zu spät gekommen. Ich hasse auch Leute, die zu spät kommen, weil ich finde es etwas respektlos.
Es löst in einem eine ganz komische Unruhe aus, wenn man mit dem Auto irgendwo unterwegs ist und man ist zu spät.
Ja,
das ist so ein schönes Gefühl. Mega.
Also ich fahre lieber viel zu früh los. Ich habe eine senile Bettflucht, von dem her bin ich immer früh.
Oder du fahrst auch gerne...
Aber vergessen.
Aber kannst nicht losfahren, weil du deinen Schlüssel in Italien auf dem Golfplatz vergessen hast. Die Geschichte müssen wir schnell aufrollen. Wir sind mit unserer Golfgruppe, wo wir zusammen Mitglied sind wir auf Italien gegangen. Und du bist extra nicht mit dem Car mitgekommen, sondern mit deinem eigenen Auto. Und hast nämlich müssen an einen Auftritt gehen, während wir noch weitergegangen sind. Und bist darum einen Tag früher oder an dem Tag einfach am Morgen schon in die Schweiz zurückgefahren. Hast aber gar nicht wirklich können.
Ja, ich habe plötzlich in der Nacht bin ich aufgewacht. Und hat gedacht, wo ist mein Rucksack? In meinem Rucksack ist der Schlüssel und alles Wichtige war in meinem Rucksack. Und hat gemerkt, Scheiße, ich habe den auf dem Golfplatz vergessen. Jetzt musst du dir vorstellen.
Das war eine halbe Stunde weg.
Das war die Nacht um 2:30. Dann nachher habe ich gedacht, ich habe gewusst, am Morgen um 6 Uhr fahren wir los. Dann dachte ich, ich komme nicht zu dem Schlüssel, aber ich muss den Schlüssel haben. Was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht erwarten von 30 Leuten, dass sie dann auf mich warten.
Weil du hast dein Auto zwischenpackiert an einem Stopp und wir hätten dich mitgenommen.
Genau, mit dem Gar. Das Auto war ja 300 Kilometer weg gewesen. Und dann habe ich die Nacht um 2:30 dort angeläutet auf dem Golfplatz und das Telefon schallen lassen, Und es hat tatsächlich einen abgenommen. Der ist wach geworden, der hat dort gewohnt. Also es war mega Zufall gewesen. Und hat das Telefon gehört und nimmt das ab und ich fragte ihn, und hat er gesagt, ja, ist der den Schlüssel gesucht, den Rucksack, hat den gefunden. Dann habe ich gesagt, hey, kann ich morgen am 4:15 kommen? In der Früh hat er gesagt, ja, ist gut, ich soll kommen. Er sagt auf, er mache mir auf und gebe mir den Rucksack. Und dann bin ich mit einem Taxi dort rausgefräst, mit dem Taxi wieder zurück und ich bin pünktlich zur Abfahrt bin ich dort.
Stimmt, ja, das
aber es war ein Horror für mich.
Ja, ist klar. Also vor allem schlafst du dann einfach nicht mehr, oder? Und nachher hast du noch einen Auftritt gehabt.
Nein, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Du hast ja, glaube
ich, ja, ich habe einen Auftritt gehabt, ja, ja.
Und ja, eben allgemein, so Sachen vergessen, ist ja auch immer in unserem Chat immer wieder lustig, wenn es dann wieder heisst, wem gehört der Bag? Also, das ist wie, ich war mal Kameramann in Zitra und ich habe schon meine Kamera im Büro vergessen und bin an André gereist ohne Kamera. Auch sehr. Also, mittlerweile könntest du mit dem Handy filmen. Aber du bist auch einer, der ohne sein Besteck eigentlich vom Golfplatz wieder geht.
Ja, ja.
Und das ganze Zeug.
Das ist leider so.
Aber das kommt wahrscheinlich mit dieser kreativen Art, die einfach.
Ich glaube, es hat auch etwas mit dem Alter zu tun. Leider, ich muss das sagen. Das ist mir früher natürlich viel weniger passiert. Also ich verlege auch mehr das Zeug. Das habe ich früher gar nicht gekannt. Ich habe genau gewusst, den Schlüssel den habe ich dort und dort das letzte Mal gehabt und dort habe ich ihn angelegt. Heute, 5 Minuten später, keine Ahnung. Wo habe ich jetzt den Schlüssel angelegt?
Du musst immer dran sein.
Ja, musst dran sein, beziehungsweise ich habe mir eine Strategie entwickelt, dass ich einfach mein Zeug immer am gleichen Ort anlegen.
Das ist eigentlich am einfachsten. Das spart
man verdammt viel Zeit. Ja. Und es gibt natürlich auch.
Hast du das tatsächlich?
Den Dingsbag da, oder? Da siehst du auf deinem iPhone, wo liegt mein Schlüssel.
Du kannst auch als Ohrring tragen.
Du kannst zum Beispiel auf der Uhr kannst du sagen:
Nein!
Wo ist mein Telefon? Und dann läutet das Telefon.
Nein,
oder?
Ist aber geil.
Ja, das ist cool. Aber weißt du, unterm Strich muss ich sagen, es ist eben auch ein hoher Blödsinn. Weil je mehr digitales Zeug du hast, desto mehr brauchst du dein Hirn. Mhm. Ich meine, früher ich hatte etwa 30, 40 Telefonnummern im Kopf. Ich bin froh heute, wenn ich noch meine eigene weiss.
Das ist krass.
Aber den Rest weisst du ja nicht mehr, weil du schaust alles nach. Du tippst ja immer rein.
Aber das ist sicher auch ein Auslöser, warum man Sachen so leichtsinnig vergisst. Wenn man irgendwie sich in einer falschen Sicherheit wägt.
Das ist auch wie mit dem Navigationssystem. Früher hast du ja in der Karte geschaut, wo geht es durch und so. Dann hast du das gemerkt. Heute bist du am Arsch. Ohne dein Google Maps oder ohne dein Navi.
Wie Leute, die wir kennen, furchtbar. 3 Stunden auf dem Golfplatz, wo eigentlich 1 Stunde hättest, weil sie nicht gewusst haben, wo durchfahren.
Bin ich das gewesen?
Nein, aber ich weiss nicht, das bist nicht du gewesen.
Nein, das bin ich nicht.
Grundsätzlich eben bist du Schauspieler, machst Theater und im Moment hast du gerade so dein allerkrassestes Projekt, wie ich finde, an Land gezogen und aufgeführt, und zwar im ausverkauften Volkshaus in Zürich.
Tonhalle.
In der ausverkauften Tonhalle.
1200 Leute, ja.
1200 Leute. Und zwar über einen Menschen, der ein bisschen in Zusammenhang steht mit deiner Security-Erfahrung. Weil er ist einer, der auch eingebrochen ist, aber nicht in die Häuser von Menschen, sondern in die Köpfe eigentlich und in die Hände vom Maler, der Beltracchi.
Wolfgang Beltracchi.
Und das muss man jetzt erklären. Du hast... Und über ihn gibt es ja Netflix-Dokumentationen. Das ist der grosse Kunstfälscher, der offen zugibt, dass immer noch in diversen Museen seine Kunst hängt. Und man weiß es nicht, weil man das Gefühl hat, das ist ein Picasso. Und er hat ja, glaube ich, nicht einmal Bilder neu gezeichnet, sondern hat komplett neue Bilder erfunden.
Ja, er sagt von sich, er hat einen genetischen Defekt. Er könne sich ins Leben, in eine Persönlichkeit von einem Künstler es so reinfühlen, dass er wüsste, wie der Dick ist, indem er ein Bild von dem Künstler anschaut. Und er hat die Bilder, er hat oft Künstler einfach studiert, stundenlang denen ihre Bilder angeschaut, und er hat eigentlich immer Bilder gemalt im gleichen Stil, so dass die Experten gesagt haben, das muss ein
mit
Picasso,
der richtigen Farbe,
oder was
mit der richtigen Leinwand von dem Zeitalter.
Hat sehr recherchiert und hat die wildesten Sachen gemacht. Also er hat dann zum Beispiel auf dem Pariser Flohmarkt alte Leinwände gekauft, die Farbe abgekratzt. Dann ist er in die Dachböden gegangen, wo er gewusst hat, da ist seit 50 Jahren niemand mehr gewesen. Hat alten Staub dort geholt und Dreck hinten in den Rahmen hineingemostet, oder? Also er hat das perfektioniert. Und er hat eben nicht nur malen können, sondern er hat eine ganze Geschichte um die Bilder herum erfunden.
Mit seiner Frau, die dann mit alten zusammen. Kleidern vor dem Bild
genau,
gesessen
ist. Genau,
hat alte
Fotos gemacht. Also hat sich zum Beispiel
mit richtigen Film von dort, also völlig
genau,
crazy.
Mit alten Film, altem Entwicklungsmaterial, hat er quasi seine Bilder zwischen echten Bildern, die er quasi Fotos hatte, gehängt. Und hat in einer Kulisse aus den 30er Jahren alte Fotos gemacht.
Also ein Studio gebaut?
Ja, ein Studio gebaut, also alte Fotos gemacht. Und hat die so en passant bei einem Käufer einfach auf den Tisch gelegt. Und der Frau gesagt, die sie ja verkauft hat, die Bilder, du sagst einfach nichts, der kommt dann schon von alleine. Der hat aber allein 3-4 Wochen geschafft, damit er die Fotos überhaupt so angebracht hat. Und natürlich hat ihn der irgendwann mal gefragt, ja, was sind denn das für Fotos? Dann hat sie gesagt, ah ja, die Bilder sind dort gehangen bei meinem Großvater damals in den 30er Jahren in Berlin, in der Stube. Und das sind noch Fotos, wo sie wirklich, ja, darf ich das mal? Ja, wow. Und dann hat natürlich jeder gesagt, ja, das sind echte Bilder, das ist ja logisch. Das Bild hängt ja dort und so.
Bis er mal wegen Zeitdruck einen falschen Weisston genommen hat, wo dann ein Begutachter herausgefunden hat, dass es die Farbe dort mal gar noch nicht gegeben hat. Und dann ist er aufgeflogen.
Er selber sagt von sich, das hat er mal in einem privaten Gespräch gesagt, er hat das Gefühl, wie wenn das unbewusst auch so ein bisschen extra passiert sei, weil es fast nicht mehr zum Aushalten war. Oder weil sie haben ja gelebt, ein bisschen in Saus und Braus, in einer Domäne in Südfrankreich, haben die Leute eingeladen, beste Wein gesoffen, das beste Essen gehabt. Und dann, wenn er Geld gebraucht hat, hat er ein Bild gemalt, hat es für 1-2 Millionen verkauft und hat weitergelebt. Und natürlich hat es da Fragen gegeben von anderen Leuten, von seinen Kindern, die haben auch nichts gewusst. Sein ganzes Umfeld hat nichts gewusst. Also ein enormer Aufwand betrieben, um das eigentlich nur schon mal geheim zu behalten. Und so. Und ich glaube, das ist den beiden irgendwann einmal einfach anstrengend wurde, schwierig wurde.
Und jetzt zu dem Stück, wie ist es zu dem gekommen? Ich meine, der Beltracchi ist eigentlich ein Mensch, wo klar, Netflix ist ja hineingekommen mit dieser Dokumentation, die übrigens sehr empfehlenswert ist für alle, die hören. Aber wie ist es dazu gekommen, dass ein Stefan Gubser hineinkommt?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich ihn an einem Talk vor etwa 20, 25 Leuten kennengelernt habe, beide. Und die sind mir auf Anhieb total sympathisch gsi und mich hat die Geschichte total fasziniert. Sie haben so chli erzählt eben von ihrem Leben. Und dann habe ich sie gefragt und ich habe gewusst, sie haben ein Buch rausgegeben mit Briefen und habe gefragt, ob ich nicht mehr eine Lesung machen über die Briefe. Dann haben sie gesagt, ja klar, kannst du machen. Er hat gewusst, wer ich bin, er hat mich gekannt aus dem Tatort. Und nachher habe ich das angefangen, das ganze Projekt, und habe gemerkt, die Briefe allein, das langt nicht. Man muss das Leben irgendwie auf die Bühne bringen. Und sie sind einverstanden gsi und haben uns die Erlaubnis gegeben, das zu machen. Und so ist es dann, es ist aber 3 Jahre gegangen. Also wir haben 3 Jahre im Grunde genommen dem Projekt gearbeitet, bis es dann letztendlich fertig war.
Und dann der grosse Tag?
Dann ist der grosse Tag in der Tonhalle und wir sind baff gsi. Also ich bin selber am meisten erstaunt gsi. Ich habe nicht gewusst, funktioniert das. Und die Leute sind einfach völlig fasziniert gsi und haben gesagt, hey, das ist ja so eine Wahnsinnsgeschichte. Und wir haben das relativ down to earth gemacht, also nicht bombastisch. Wir hatten schon sehr viele Projektionen gehabt, aber gleich. Wir haben uns auf die Geschichte konzentriert. Und jetzt machen wir mit dem Freddy Burg zusammen eine grosse Tournee im nächsten Herbst, im Oktober 2023, wo wir durch die ganze Schweiz gehen.
In so Venues, also so gross, das bleibt von der Größe?
Ja, also wir sind in grösseren Räumen und in kleineren Räumen. Aber zwischen 600 und 1500 Leuten.
Das nehme ich mir aber, stelle ich mir vor, so, dass das ziemlich lang gebraucht hat, bis das Programm gestanden ist. Eben, du sagst,
es ist extrem lang
gegangen, über alles. Aber
ja, weil es schwierig war, aus dieser Fülle von Material das einzudampfen auf irgendwie etwa 80, 90 Minuten. Weil du kannst nicht, das kannst nicht zu lang machen und die wichtigen Sachen rauszufiltrieren und richtig zusammenzustellen und die richtige Chronologie zu haben im Ganzen, das ist eigentlich. Das war eine Mammutaufgabe. Wir haben x-mal, ich habe tausende von Seiten, die wir hatten, die wir wieder verworfen haben. Und, so. Und es sind alles Originaltexte von ihnen. Sie haben ja eine Autobiografie geschrieben und sie haben die Briefe, die 10'000 oder 8'000 Briefe, wo sie sich im Gefängnis geschrieben haben, die gibt es noch. Die sind rausgekommen im Rowohlt Verlag. Und all das Material war unsere Vorlage.
Eigentlich ist also das Leben von Beltrack ist eigentlich eine einzige Love-Story, oder?
Ja, es ist eine sehr grosse Liebe.
Oder?
Das ist ja das, was uns eigentlich interessiert hat, dass es eben nicht nur der Krimi ist. Das ist eine Geschichte, aber es ist eine unglaubliche Liebesgeschichte. Weil sie wäre ohne ihn nichts und er wäre ohne sie auch nichts.
Ja, sie haben beide wie ihre Rolle gefunden. Ja. In dem. Und ich habe letztens mal jemandem gesagt, ich finde es ein wunderschönes Verbrechen. Weil sie haben... Also man muss Verbrechen sagen. Oder? Ich persönlich finde, man hat halt denen Geld abgezogen, die es eh genug haben in Hülle und Fülle. Aber es ist ein schönes Verbrechen, weil eben, sie haben eigentlich nicht der Minderheit geschadet. Also doch, der reichen Minderheit haben sie einfach geschadet. Ja.
Sie haben, also klar, da ist kriminelle Energie dahinter und sie haben sich daran bereichert. Sie haben aber eben auch den ganzen Kunstmarkt entlarvt. Ich meine, weißt du, die Preise, das siehst du ja heute, jetzt ist ein Warhol für 195 Millionen Dollar versteigert worden. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, oder? Und das sind natürlich oft jetzt auch, sagen wir mal, von neuen Künstlern, werden die Preise einfach auch künstlich durch Kunsthändler, Galeristen in die Höhe treiben, um das grosse Geld auch zu machen. Es ist ja dann nicht all die Kunst dann wirklich so viel wert. Und das haben sie irgendwie auch so ein bisschen entlarvt, das Ganze. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Darum ist natürlich die ganze Kunstwelt ist auf die total hässig, oder?
Findet man schon Informationen zu Tourdaten? Oder wo würde man die finden, wenn man...
Die findet man, wenn es gibt, dass es sicher eben auf unserer Webseite wortspektakel.ch. Und dann auch der Friedi Burger wird die grosse Marketingkampagne dann auch starten.
Ich bin leider verhindert, ich wäre extrem gerne gekommen, aber viele von unserer Gruppe sind gewesen und so viel ich mitbekomme, ist es extrem empfehlenswert und ich werde sicher dann auch irgendwann das mal anschauen. Wo geht es durch mit dir? Jetzt haben wir klar, nächstes Jahr ist klar mit dieser Tour, aber wo steht der Stefan Gubser in ein paar Jahren, abgesehen von auf dem Golfplatz? Also eigentlich nur auf dem Golfplatz, das ist klar. Aber.
Nein, ich mache halt jetzt... Ich mache auch viele Konzertlesungen. Ich mache jetzt mit der Mona Petri zusammen eine Dinnerlesung. Also ich mache viel mit Lesungen, Erzählungen, Übungen, wo nicht so aufwendig ist wie jetzt so eine ganze Theaterproduktion oder Filmproduktion. Ich habe aber auch ein bisschen zurückgeschraubt, damit ich ein bisschen mehr Golf kann spielen.
Okay. Hey, danke vielmals, Stefan Gubser, dass du da bist.
Wirklich hat mir grossen Spass gemacht.
Ja, gleichfalls. Jetzt gehen wir etwas essen.
Ja, unbedingt. Ich habe wahnsinnig Hunger.
Und leider können wir heute nicht mehr Golf, aber wir machen das dann bald wieder.
Ja, ist gut.
Merci. Oh, mit kurz.